Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Willkommen zur Podcast-Folge über den beliebtesten Sport hierzulande, Fußball. Ich bin Frank-Michael Bauer und darf Sie mitnehmen auf die Spuren des Fußballs in der DDR. Schriftsteller und Autor Frank Willmann hat dazu etliche Bücher geschrieben. Er ist außerdem Mitglied der Akademie für Fußballkultur und kennt sich bestens aus mit Fanartikeln von damals. Diese Utensilien waren in der DDR natürlich immer Mangelware.
Wenn ich da einen Aufnäher wollte oder eine Fahne, dann war das ein unglaublicher Aufwand, da ranzukommen. Also musste man Glück haben, das war eben Bückware, musste jemand kennen. Gut, mein Vater kannte dann jemanden, dann hat es nicht lange gedauert, aber einen Schal zu bekommen war unmöglich, es gab keine offiziellen Schals. Das heißt, da mussten dann die Omas und Mütter ran oder im Zweifelsfall die Freundinnen, um Schals zu stricken. Das war also Marke Eigenbau. Viele Fahnen waren Marke Eigenbau. Es war eine unglaublich kreative Szene. So wie man das vielleicht heute mit den Ultras vergleichen kann, die ja auch ihre Fanmaterialien selber basteln und nicht den Kram kaufen, den ihnen der Verein meistens zu überteuerten Verpreisen andrehen will. Man hat letztendlich doch alles gehabt.
Die Fans waren eben schon früher sehr erfinderisch, als noch volkseigene Vereine von volkseigenen Betrieben spielten in volkseigenen Stadien. Aber trotzdem galt die ewige Regel, wer mehr Tore schießt, gewinnt. So war Fußball in der DDR, sagt mein Kollege Dirk Henze. Aber was sagt die Jugend von heute?
Wie war das wohl damals in der DDR? Sagen wir, zufällig trafen sich eine Wiese, zwei Tore und ein paar Spieler. Was passierte dann?
Also es gab schon Fußball, aber auf jeden Fall nicht so, wie es heute ist. Auch nicht Profifußball, weil das ja gelenkt wurde, der Sport.
Wie jetzt? Fußballer kein Ausbildungsberuf im Sinne einer gesunden, werktätigen Bevölkerung?
Der Staat hat ja schon in gewisser Hinsicht da eingegriffen, wie viele Leute verdienen durften. Und von daher denke ich nicht, dass dann Fußballer auch so viel verdienen konnten, dass sie davon leben durften.
Sie durften und sie konnten.
Ich meine, die Bundesrepublik Deutschland ist ja damals sogar Weltmeister geworden. Aber wie die DDR, hatte die auch eine Mannschaft?
Glaub nicht nur eine.
Ja, es gab ja auch eine Profiliga, die Oberliga. Aber die Spieler durften eben nicht so wechseln, wie es jetzt heute Praxis ist.
Ach so? Keine Millionenablöse von Stahl Riesa an Wismut Auer? Wieso sollte dann einer wechseln?
Ja, wahrscheinlich wurden die Spieler einfach gezwungen, in anderen Vereinen zu spielen. Je nach den Vorstellungen der Bosse.
Sie wurden delegiert aufgrund besserer sportlicher Perspektiven. So entstand auch einer der beliebtesten DDR-Fußballclubs.
Ja, BFC Dynamo.
Der hat den 5-Jahres-Plan an DDR-Meisterschaften sogar übererfüllt. Wer da nicht alles mitgearbeitet hat.
Naja, ich glaube, den Schiedsrichtern wird eine gewisse Affinität nachgesagt zu der Mannschaft.
Gerüchte. Nichts als böse Gerüchte. Aber trotzdem Potenzial für üble Fankrawalle. Selbst in der DDR.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass da besondere Ausschreitungen gab. Ich glaube, das hatte alles seine Ordnung. Das war halt ein geregeltes Spiel. Und da gab es nicht viel Trubel, so wie heute.
Ach so, Freilufttheater. 90 Minuten Drama, Tragödie, Lustspiel, dann Applaus, Dank an den Regisseur und ab nach Haus. Klingt gut.
Naja, ich denke nicht, dass die so brav waren. Also ich glaube, das Fußballstadion war dann schon irgendwie ein Ort, wo man so ein bisschen Sachen rauslassen konnte.
In erster Linie aber wurde die eigene Mannschaft angefeuert. Auch weil sie einen tollen Namen hatte. Nicht nur Stahl, Motor oder Wismut, es gab auch Traktor oder Chemie.
Jetzt, wenn man es heute hört, finde ich es irgendwie, also Chemie klingt so ein bisschen altbacken irgendwie. Auch wie man auf die Idee kommt, Chemie, was das mit Fußball zu tun hat, kann ich mir nicht vorstellen irgendwie.
Vielleicht, weil Fußball einfach die Chemie stimmt.
Ah! Was? Das war doch kein Foul. Kauf dir mal eine Brille. Sehr ehrlich.
Erinnerungen an den Fußball in der DDR. Schriftsteller Frank Willmann ermöglicht diese Zeitreise als Kenner des runden Leders, der sich einst selbst als Kicker auf dem Rasen versuchte. Geboren wurde er im thüringischen Weimar im Jahre 1963.
Und in der Knabenmannschaft der BSG Motor Weimar hat die Karriere im Herbst 1970 als Fußballer angefangen. Freiwillig oder unfreiwillig?
Nein, das war schon freiwillig. Ich hatte als Kind eine Brille, kam aber zum Glück aus einer sportbegeisterten Familie. Meine Mutter war Handball-Nationalspielerin, mein Vater hat Hockey gespielt und später Fußball bei Motor Weimar. Und es war genau die richtige Entscheidung, aus diesem schmalbrüstigen Mauerblümchen, diesem schüchternen kleinen Kind, ein von allen anerkanntes und gut gesättetes Kind zu basteln, weil mir das nämlich alles der Fußball gebracht hat. Mhm. Also der Fußball hat mir sehr viel weitergeholfen, immer wieder im Leben, auch heute noch.
Mhm. Welche Mannschaft war zu euch böse damals als Knabenmannschaft?
Oh, ganz fies waren die Mellinger, die rotglotzigen Mellinger.
Ja, und dann gab es noch die Dicken aus Pfiffelbach, habe ich gelesen. Ja,
waren auch ganz unangenehm. Aber die schlimmsten waren die rotglotzigen Mellinger, die alle merkwürdige Feder hatten. Es ging das Gerücht um, dass die sich seit dem Mittelalter immer untereinander paaren würden.
Übrigens, ich habe Ferien bei der Schulfreundin meiner Mutter regelmäßig in Blankenhain in der Bahnhofstraße verbracht. Die Nachbarjungen hatten mich zum Spielen überredet und die Blankenhainer Jungs, habe ich gelesen, waren gefährlich für euch.
Ja, die waren gefährlich, weil die es natürlich auch auf ihre eigenen Mädels abgesehen hatten bei der Disco und wir als Weimarer immer wieder in großen Horden auf den Dörfern eingefallen sind, um ihnen ihre Bräute abspenstig zu machen. Und da kam es zu ein oder anderen Kampelei, würde ich sagen. Es war jetzt keine schlimme Schlägereien, was aber damals einfach auch dazugehört hat und uns das Wochenende versüßte.
Wie seid ihr eigentlich zu den Spielen gekommen? Wie bist du da hingekommen? Papa Taxi oder wie ist das gelaufen?
Motor Weimar war, der Sponsor war das Landmaschinenbaukombinat Fortschritt, wo ein großes Werk sich in Weimar befand. Es gab so Busse und wenn du natürlich in der Ostmannschaft gespielt hast, also Männermannschaft, dann waren die relativ bequem, war es ein schöner Icarus-Bus. Und wir hatten dann so einen alten Bus, so ein klappriges Teil, was irgendwie wahrscheinlich noch mit Holzvergaser angetrieben wurde. Jedenfalls wurden wir dann eingesammelt. Es gab so bestimmte Ecken, wo wir in Weimar uns treffen konnten und dann hat uns dieser Bus eingesammelt. Der war erstaunlicherweise pünktlich und war runtergerockt, aber es war uns egal. Für uns war es quasi wie ein Rolls-Royce, weil er uns halt zum Fußball gefahren hat und wir dem Busfahrer dankbar waren, der natürlich geraucht hat im Bus und auch sein erstes Bier schon getrunken, früh um 9. Aber das hat uns alles gar nichts ausgemacht.
Aber der Trabi vom Papa ist auch schon zum Einsatz gekommen?
Nee, weil damals nämlich es noch nicht so die Helikoptereltern gab wie heute. Also meine Eltern haben, glaube ich, einmal zugeschaut in 8 Jahren, 9 Jahren. Und ansonsten waren die einfach nicht anzutreffen, weil es die Eltern nicht interessiert hat und weil auch die Vereine keinen Wert drauf gelegt haben, auch gar nicht falsch, dass also dort immer eine Herde schnatternder Eltern am Spielfeld dran stand und bei jedem kleinsten Foul besorgt das Spielfeld stürmten und die gegnerischen Mitspieler fertig gemacht haben. Also fand ich die Variante früher besser.
Wie weit ist deine Karriere beim Fußball gegangen? Wie weit bist du gekommen sozusagen?
Also ich habe eben erst beim Motor Weimar gespielt, da ich aber trainingsfaul war und mich dann auch mehr mit Mädchen und anderen Dingen beschäftigt habe und Büchern, bin ich dann relativ früh gewechselt und zwar über Post Weimar zu Traktor Kromsdorf, wo ich dann auch eine Weile Fußball spielte. Also ich war immer Mittelstürmer und da war ich der King. Aber so richtig geil war es auch nicht, weil es war halt nur Dorf und es hat nach Gülle gestunken. So dass ich dann dankbar war, als im zarten Alter von 14 ich den Ruf von Empor Weimar erhören durfte, die mich dann wieder zurück nach Weimar geholt haben. Und ich dort in einer Mannschaft spielte, wo quasi die ganzen Versager in Anführungsstrichen des Weimarer Fußballs gelandet waren. Also alle, die entweder zu lange, zu kurze Haare hatten, zu großes Maul, vielleicht auch noch einen afrikanischen Vater hatten. Also all dieses hat sich dort gesammelt und wir hatten einen wunderbaren Trainer, der es geschafft hat, aus diesen Gestörten, die alle was konnten, eine Mannschaft zu formen, die dann Kreismeister geworden ist. Das heißt, meine finale Errungenschaft als Jugendfußballer war die Kreismeisterschaft. Wir sind dann aufgestiegen in die zweithöchste Spielklasse. Ich war aber dann 18 und durfte nicht mehr mitspielen, wie auch alle anderen nicht. Das heißt, im nächsten Jahr ist der Verein dann wieder krachend abgestiegen. Aber das gab es dann nie wieder, dass Empor Weimar einmal sich zu solchen Höhen emporschwingen konnte. Das war meine Karriere als Jugendlicher. Dann habe ich aufgehört, Fußball zu spielen.
Und bist Fan geworden.
Genau, Fan bin ich geworden. Natürlich Fan der einzig vernünftigen, anständigen, großartigen, schönen, glorreichen Fußballmannschaft aus Thüringen, nämlich dem FC Carl Zeiss Jena, wo mich mein Vater 1975 zum ersten Mal mitgenommen hat. Natürlich in die Stadt des bösen Gegners, ins Fieselbach, also nach Erfurt. Der Jena-Fan sagt natürlich Fieselbach und nicht Erfurt. Und es wurde natürlich auch gewonnen dort, 2-1. Und seitdem bin ich Jena-Fan gewesen.
Wie kam es dazu, dass du Bücher über Fußball hast angefangen zu schreiben?
Ja, ich bin 1984 ausgereist, weil mir die DDR zu eng gewesen ist und ich dort keine politische Heimat gesehen habe und das für mich ein unfreies Land gewesen ist, aus verschiedenen Gründen, und bin dann nach West-Berlin gegangen und habe dann das, was man halt macht, Abitur nachgemacht und mich durch die Gegend treiben lassen, habe die Städte besucht, die ich sehen wollte. Also ich war in Venedig, Paris, alles, was man als Ossi sich anschauen wollte, Mailand, und mir war zu DDR-Zeiten klar, dass ich eine künstlerische Laufbahn einschlage. Ich habe also ein bisschen gemalt, habe in einer Punkband gesungen, habe ein bisschen was geschrieben, so vor mich hin, und als ich dann in West-Berlin ankam, war es für mich ein fester Entschluss, dass ich Schriftsteller werden möchte. Habe dann also mein ganzes Leben auch danach ausgerichtet, habe 1990 die ersten Bücher rausgebracht, Gedichtbände, experimentelle Lyrik, Prosa. Habe dann auch allein gelebt in Wohngemeinschaften und kam da auch gut klar, habe diverse Stipendien bekommen. Es war eigentlich ein ganz knorkes Leben, aber aber halt mit wenig Besitz und viel Herumfahrerei. Als ich irgendwann meine Freundin, mit der ich immer noch zusammen bin, Anne kennenlernte, wir haben auch zusammen einen Sohn gemeinsam, und sie schwanger wurde, wusste ich, dass jetzt das schöne Lotterleben vorbei ist. Bin dann mit ihr zusammengezogen und unser Sohn wurde geboren und ich gehöre dann auch zu den Menschen, die das durchaus ernst nehmen, und habe mir dann überlegt, okay, jetzt muss ich dir was einfallen lassen, und habe dann 1999 mein erstes Fußballbuch geschrieben über den Osten FC Union Berlin, dem dann ganz schnell weitere folgten, weil ich merkte, dass ich dort anscheinend eine gute Schreibe habe und sich die Bücher dann im fünfstelligen Bereich verkauft haben, nicht mehr nur im dreistelligen wie als Lyriker oder experimenteller Prosaschreiber. Also so ist es dazu gekommen, dass es letztendlich ein wirtschaftlicher Erfolg war, in Anführungsstrichen.
Ja. Und die DDR hat dich trotzdem gereizt, das in Angriff zu nehmen, auch über den DDR-Fußball zu schreiben?
Ja, unbedingt. Also ich will immer auch DDR-Geschichte erzählen, weil die DDR ist das Land, in dem ich aufgewachsen bin, wo ich meine Prägungen erfahren habe, die mich heute noch verfolgen. Und da ist für mich eine große Neugier da und ein Wissensdurst, Dinge zu beschreiben, die früher stattgefunden haben, also eben in dieser DDR. Mhm. Und deshalb waren meine ersten Themen, also Oster FC Union Berlin, da hat natürlich die DDR-Fußballgeschichte auch eine Rolle gespielt. Und danach kam dann der BFC Dynamo. Das war für mich ein Reiz, weil wenn man über die vermeintlich Guten schreibt, dann muss man eigentlich danach auch gleich über den Teufel schreiben.
Stasi-Club.
Und genau. Und dann bin ich zum DDR-Fußball gekommen, habe da viele Bücher veröffentlicht, Biografien von Trainern geschrieben und Spielern. Also es ist immer so ein Punkt gewesen, der mich auch heute noch sehr interessiert, weil eben auch die DDR-Geschichte mich zu dem gemacht hat oder die DDR zu dem, was ich heute bin. Mhm. Und da ich eben neugierig bin und trotzdem noch der Meinung bin, dass man immer dazu lernen kann, also freue ich mich einfach auch über diese Zusammenhänge und da einen Beitrag zur Forschung, Historie oder von mir ist auch zur Unterhaltung beizutragen.
Was hat dir in West-Berlin gefehlt aus der DDR?
In erster Linie muss ich da die Fußballwoche nennen. Die hat mir sehr gefehlt, weil ich natürlich als DDR-Kind mit Mosaik und FUVU aufgewachsen bin, also Fußball und Mosaik. Mein Vater hatte die abonniert. Ich weiß nicht, was ich jetzt zuerst in den Händen hätte, wahrscheinlich im zarten Alter von 3 Tagen. Jedenfalls hat die mich immer begleitet und das war meine wichtigste Lektüre für mich am Dienstag. Und das war für mich wirklich ein Verlust, sodass ich dann sehr häufig noch in die Friedrichstraße gefahren bin. Da gab es eine S-Bahn-Station, einen Haltepunkt und dort konnte man DDR-Medien kaufen. Das heißt auch DDR-Zigaretten, auch Vita-Cola und ähnlichen Kram. Und dort habe ich mir anfangs die FUVO gekauft. Später haben meine Eltern sie mir per Post zugeschickt, was immer große Verwirrung in meinen Künstlerwohnungen sorgte, wo ich mit anderen Menschen lebte, weil die es nicht verstanden haben, wie sich ein Lyriker und Mann des Wortes, ein Schriftsteller für Fußball interessieren könne. Aber die hat mir wirklich gefehlt. Also da muss ich wirklich zuerst die FUVO nennen, natürlich meine Freunde und meine Heimat, die...
Du bist der beste Beweis dafür, dass man das vereinigen kann, Fußball und Lyrik, ja.
Ich bin der Beweis und mittlerweile sieht es auch anders aus als zum Beispiel noch 1990, als sich Intellektuelle oder Künstler überhaupt nicht für Fußball interessiert haben, als auch als die WM stattfand, es kaum in Berlin, in West-Berlin oder auch im Osten nicht Kneipen gab, wo das überhaupt live übertragen wurde. Diese ganze Eventkultur rumherum, die hat sich erst danach entwickelt. Also da war die WM 1990 ein wichtiger Punkt, als Deutschland Weltmeister wurde. Weil dann plötzlich das Interesse wuchs und auch mehr Intellektuelle sich mit Fußball beschäftigten. Jena ist mein heißgeliebter Verein, wo ich auch tatsächlich Mitglied bin, seit langem eine dreistellige Nummer habe. Und ich habe lange darüber nachgedacht. Ich wollte auch mal ein Buch über die Europapokalsaison 80-81 machen, wo Jena ja bekanntlich im Europapokalfinale gegen Tbilisi scheiterte, um die Geschichten drumherum zu erzählen. Das ist dazu nicht gekommen. Ich bin eigentlich dankbar. Ich gehe auch in Jena nicht in den VIP-Bereich. Ich möchte in Jena meistens Fußballfan sein, obwohl ich auch viel darüber schreibe, über den Verein. Aber trotzdem möchte ich mir da ein bisschen Naivität noch und Unschuld behalten. Deswegen will ich auch gar nicht zu viel über die Geschichte des Vereins erfahren, weil dann auch Schmutz zutage treten würde, wie überall im Fußball. Und das möchte ich doch von mir fernhalten.
Du willst noch so ein richtig schöner Fan sein, der auch zu seinem Verein richtig gut stehen kann, so nach dem Motto, das ist alles in Ordnung.
Ja, zumindest so tun, als ob. Du hast recht. Ich meine, du hast das ja auch ironisch gesagt mit dem Lächeln. Ja, das konntet ihr jetzt nicht sehen, liebe Hörerin, aber genau so ist das. Ja. Du hast es schon gut formuliert eben.
Wie hat denn das mit dem Fußball nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet der künftigen, muss man ja damals sagen, DDR wieder angefangen? Das Interesse nach Ablenkung war ja auf jeden Fall groß. Es gab eine Ostzonenmeisterschaft, glaube ich, 48. Das war dann sozusagen der Anfang, ja?
Das war der Anfang, wobei natürlich der Anfang letztendlich das Ende des Faschismus war, als eben nach der Kapitulation alle Fußballvereine im Gesamtdeutschland verboten wurden, weil sie nationalsozialistische Organisationen waren, weil man den Eid auf den Führer ablegen musste. Und somit führte das dann auch dazu, dass auf dem ehemaligen Gebiet der DDR viele Mannschaften neu gegründet wurden und die alten Vereine, zum Beispiel Dresdner SC, VfB Leipzig, ihren Namen nicht wieder zurückbekamen wegen Nazi-Organisationen und die Russen da sehr oder die Sowjetunion da sehr rigide war. Im Westen hingegen haben dann die Vereine ihre, fast alle oder eigentlich alle ihre Vereine ihren alten Namen zurückbekommen, obwohl sie eben auch nationalsozialistische Organisationen waren. Aber Fußball wurde auch natürlich schon sofort, am 9. Mai wurde schon wieder Fußball gespielt auf irgendwelchen Dörfern. Das heißt, der Fußball hat immer eine Rolle gespielt, aber der Organisierte, wie du eben schon sagtest, kam später.
Ja, erster Meister wurde übrigens Ostzonenmeisterschaft 48, eine Mannschaft aus Sachsen.
Genau, Zwickau.
Ja, genau. Die SG Zwickau Planitz, ja, wie es damals hieß, 1948. Berlin war ja noch ein Sonderfall, ne? Da gab es eine Stadtmeisterschaft bis 1950 mit einer Ost-West-Liga.
Ja, genau, das gab es, was natürlich zu allen möglichen politischen Verwicklungen führte, weil ständig halbe Mannschaften, zum Beispiel Union Oberschöneweide, dann später nach West-Berlin gegangen ist und Union nochmal neu gegründet hat, als Union 06 in Moabit. Also das war eigentlich eine schöne Geschichte, dass es diesen innerstädtischen Fußballaustausch gab, aber der DDR wurde es dann irgendwann zu bunt und sie hat einen Riegel vorgeschoben, weil einfach die Spieler reihenweise abgehauen sind.
Ja, und irgendwann kam der richtige Riegel, 61. Betriebsmannschaften sind in der DDR von großen Werken entstanden, die berühmten BSG, ne? Wie das immer so schön hieß. Und ich habe in deinem Buch gelesen, wie die Namen zustande gekommen sind, zum Beispiel Empor, das war alles, was mit Handel irgendwie zu tun hatte und so weiter. Dann gab es Rotation, das waren Druckereien. Traktor, das ist klar, Landwirtschaft, ne? Motor, das waren Maschinenbaubetriebe. Lokbahn, Deutsche Bahn, also in dem Fall Reichsbahn. Chemie, ist klar. Energie, Stromerzeugung, Energie Cottbus fällt mir ein, oder Chemie Leipzig bei Chemie. 1949 wurde in der Ostzone die Oberliga geschaffen. Hat es eigentlich zwischen Ost und West immer mal wieder Spiele gegeben, auch so in der Anfangszeit?
Ja, in der Anfangszeit sehr, sehr häufig und sehr deutlich. Es gab also regelmäßig Besuche, beidseitige Besuche, bis die Mauer gebaut wurde. Es gab also einen ganz, ganz unglaublich regen Sportaustausch, nicht nur im Fußball, auch im Handball, Hockey, also eigentlich in allen Bereichen.
Das war auch dem Umstand geschuldet, es hieß ja in der Nationalhymne Deutschland einig Vaterland, denn das stand ja zu jener Zeit immer noch die
genau,
Wiedervereinigung.
Genau, die Doktrin der DDR war sowieso die Wiedervereinigung. Die DDR hat das schon auch ein bisschen wie eine Monstranz vor sich hergetragen und das führte eben zu diesen vielen Austauschen, wo am Anfang nicht so viele abgehauen sind, weil einfach viele Menschen der Meinung waren, dass aus dieser DDR durchaus ein demokratischer, ich wollte nicht gleich das Wort Rechtsstaat in den Mund nehmen, aber zumindest ein demokratisches Gebäude werden kann und ist ein Haus, man gut leben kann.
Ja.
Aber das hat sich dann
zerschlagen, sage ich mal, ja. Haben sich viele DDR-Spieler eigentlich in den Westen abgesetzt?
Prozentual muss man sagen, dass es sehr wenig Spieler gewesen sind. Also das ist wirklich im Mini-Bereich, wenn man jetzt so die Spiele der Mannschaften sieht und die Reisen, die in den Westen stattgefunden haben.
Und noch vor dem Mauerbau?
Ja, auch einige. Also es gab am Anfang natürlich, als klar war, dass die beiden Systeme sich auseinander entwickeln, gab es diesen großen Aderlass beim Dresdner SC und bei Union Oberschöneweide, wo eine ganze Mannschaften abgehauen sind. Aber das hat es später nach dem Mauerfall nie gegeben. Es waren immer einzelne Personen, höchstens mal zwei, die sich bei internationalen Spielen im westlichen Ausland abgesetzt haben. Also das war nie so deutlich, auch wenn man zum Beispiel sieht, zu vielen Spielen am Anfang durften auch sehr viele Fans reisen. Die große Mehrheit ist immer wieder zurückgekommen.
War die Mauer aus deiner Sicht ein Fehler? Dieses, dass man sich nicht mehr sehen
Die ganze
kann?
DDR war aus meiner Sicht ein Fehler, weil sie ein repressiver Apparat war, der dazu da war, um Menschen in ein System zu pressen, wo der Einzelne keine eigene Meinung haben darf, wo die Freiheit eingeschränkt wird und wo eine Einheitspartei, eine Diktatur darüber wacht, dass der ganze Laden läuft. Also für mich war das ein einengendes System. Viele Menschen haben sich damit arrangiert. Ich möchte jetzt auch niemanden verurteilen, der einen anderen Weg gegangen ist, aber für mich war es der richtige Weg, aus diesem Land zu verschwinden.
Deine Eltern sind aber in der DDR geblieben.
Meine Eltern sind dort geblieben. Die waren Kommissionshändler. Das heißt, die wurden von der HO, sind immer wieder bei Empor HO beliefert und hatten so ihren kleinen Laden, wo sie gut leben konnten. Tante Emma, Lotto.
Die berühmte Nische hat man sich
genau,
halt geschaffen.
Genau,
nicht?
Das in der DDR. Mein Vater ist in die LTPD eingetreten und hat
Beitrag
bezahlt und war nie bei einer bei einer Versammlung. Also die haben sich arrangiert, die haben auch ein gutes Leben gehabt, weil sie natürlich auch über Bückware verfügten.
Ja.
Und jeder ältere Mensch weiß, was Bückware in der DDR bedeutet. Es hat uns dann nichts gefehlt, zumindest was materielle Dinge anbelangt, aber geistige Dinge. Und natürlich gefehlt, dass ich halt Bücher irgendwann, als mein Verstand sich regte, die ich lesen wollte, nicht zu lesen bekam. Das war eigentlich für mich das Schlimmste. Und dass ich halt dann eben frühzeitig auch mit dem Staatsapparat in Berührung kam und der sich dann nicht besonders freundschaftlich mir gegenüber verhalten hat.
Auch deinen Freunden gegenüber nicht, ne?
Genau.
Viele waren im Knast.
Ja, die waren im Gefängnis, weil sie zum Wahlboykott aufriefen, weil sie den Dienst an der Waffe verweigerten, weil sie einfach junge Menschen waren, die sich aufmerksam den Problemen der Wirklichkeit widmeten. Und es waren keine Terroristen und auch keine Staatsfeinde, sondern es waren junge Menschen, die sich Gedanken gemacht haben.
Die anders gedacht haben
eigentlich. Genau, in der DDR neigte man halt dazu, mit einer Panzer im Forst auf eine Fliege zu schießen, wenn es irgendwo ein Problem gab, anstatt vielleicht dann auch die jungen Leute anzuhören und einen Weg zu finden, der ein Land hätte weiterführen können.
Ja. Wir sind wieder beim Fußball. Wer hat die erste DDR-Oberliga-Saison gewonnen, 1949-50? Das ist erst am letzten Spieltag entschieden worden, ne?
Mhm.
Wer stand sich da gegenüber?
Ja, SG Friedrichstadt gegen Zwickau, die sich irgendwie umbenannt hatten, hießen nicht mehr Planitz, sondern irgendwie anders.
Jedenfalls BSG Horch Zwickau hast du in deinem Buch geschrieben.
Horch Zwickau, genau. Das habe ich in meinem Buch geschrieben. Schön, dass du mich daran erinnerst. Das war Zwickau, in Dresden gewann. Und es gibt die schöne Anekdote von Walbe Ulbricht, der sich gefreut hat, dass ein volkseigener Betrieb der erste DDR-Meister geworden ist, also gegen die verschiedene Dresdner Mannschaft. Das ist so ein besonderer Bonbon am Rande und es gab danach auch sowas ähnliches wie Ausschreitungen.
Ja.
Das heißt, die Leute waren entrüstet, weil sie auch Manipulationen witterten. Der Schiri wie immer schuld an allem.
Richtig. Wie kann das sein, dass Zwickau 5-1 gegen Dresden gewinnt? 60.000 waren im Stadion gewesen, also da war doch schon ordentlich was los. Zum ersten Mal bei einem Oberligaspiel, hast du geschrieben, gab es Auseinandersetzungen, aber nicht das letzte Mal.
Nein, das ist dann sehr häufig passiert, besonders in der Endphase der DDR. Aber selbst in den 60er und 70er Jahren gab es immer wieder Vorfälle, wo Mannschaften auch gesperrt wurden. Zwickau zum Beispiel auch, Brandenburg, gab Eisenhüttenstadt, es gab immer wieder Union, auch ganz weit vorn gewesen, wenn es darum ging, zu Stenkern, Chemie, Leipzig, also es gab immer wieder Vorfälle zu allen Zeiten.
In der DDR war es ja so, in jeder Mannschaft gab es einen Mannschaftsleiter, der war sozusagen der Agiproper, wie man früher auch gesagt hat, der war für Agitation und Propaganda zuständig.
Ja, gab natürlich auch in jeder Oberliga-Mannschaft ein Parteikollektiv. Und wenn die Mannschaft wie zum Beispiel Dynamo Dresden, Karl Zeiss Jena, BFC Dynamo Europapokal spielten, also im kapitalistischen Ausland unterwegs waren, war man natürlich auch angehalten, in die Partei einzutreten. Das heißt, die Spieler waren alle Parteimitglieder. In Jena war das auch immer besonders wichtig, dem Konzernchef Biermann, der das Kombinat Karl Zeiss anführte und für das Kombinat auch im Zentralkomitee der SED gesessen hat. Jedenfalls
im großen Haus im ZK, ja.
Genau. Die Mannschaftsleiter waren jetzt keine potenziellen Stasi-Menschen, die also quasi die Berichte weitergegeben haben oder das, was sie erfahren haben. Aber sie hatten durchaus eine Aufpasserfunktion.
Wie liefen eigentlich zu DDR-Zeiten Spieleraustausche und Transfers?
Ja, das ist natürlich sehr kompliziert gewesen. Die ganze DDR war aufgeteilt und als es dann in Mitte der 60er Jahre Schwerpunktclubs gab es ein so kompliziertes Delegierungssystem. Das heißt, zum Beispiel Union Berlin hat aus bestimmten Teilen Ostberlins und aus dem Bezirk Cottbus erstaunlicherweise Spieler ziehen dürfen, aber eben nicht aus allen anderen Regionen des Ostens. Da haben es die Dynamo-Mannschaften beide einfacher gehabt, also BFC Dynamo und Dynamo Dresden, die wichtigen, die aus der ganzen DDR quasi Leute ziehen konnten, die vorher bei einem Verein des Ministeriums des Innern gespielt haben. Lok Leipzig hatte dann bestimmte Regionen in und um Leipzig oder Magdeburg, das Gleiche. Also das war durchaus kompliziert, aber so wie auch heute das Geld regiert, war das zu DDR-Zeiten nicht anders. Das heißt, mit Vitamin B hat man also auch mal andere Spieler bekommen. Wenn man bestimmte Wege gegangen ist, um einen Lockstoff auszulegen, zum Beispiel in Jena hat man immer gerne mit Haushälften agiert und mit einem kleinen Beutel mit Scheinchen, die man dann im Eisfach verstecken konnte. Und wenn dann zum Beispiel wiederum Jena, der Chef des Kombinats, eben im ZK gesessen hat, dann hat er auch jeden Spieler bekommen, den er wollte, weil er einfach die politische Macht dazu hatte und gleichzeitig das Geld.
Vielleicht ist sogar Westgeld geflossen.
Ja, illegal haben viele Spieler Geld bekommen. Gab es auch einige große Skandale, besonders in Eisenhüttenstadt und Brandenburg, die dann als Emporkömmlinge in den 80ern auch ins Geschäft einsteigen wollten. Aber offiziell war es nicht einfach zu wechseln. Man musste delegiert werden zu einer besseren Mannschaft. Schwierig war es dann, wenn beide Mannschaften der Oberliga spielten und Sportclubs gewesen sind, dann hätte eigentlich eine Delegierung nicht funktionieren können. Nichtsdestotrotz ist Karl-Zeiss Jena auch so ein Spieler des FC Rot-Weiß Erfurt rangekommen, unter fadenscheinigen Gründen, weil man dessen einen Club stärken müsste und der andere vielleicht nicht ganz so wichtig wäre, was regelmäßig zu Volksaufständen führte in Erfurt. Wütende Leserbriefe, Parteiabzeichen, die in die Gera geworfen wurden. Aber es hat alles nichts genützt, weil halt der Mann in Jena am längeren Hebel gesessen hat. Hm.
Du hast viel recherchiert. Ist dir auch untergekommen, dass es Anfragen aus westlichen Staaten gegeben hat, Interesse an Spielern der DDR?
Ja, es gibt auch sehr viele Spieler, die es in ihren Biografien erzählen. Also die guten Spieler Streich, Dörner, Steinbach, Ducke, die haben immer wieder Angebote bekommen. Aber das war natürlich extrem gefährlich für die Leute, weil sie natürlich die Gewehrsmänner meistens nicht kannten. Das heißt, es gab dann irgendwo im westlichen Ausland oder in Jugoslawien bevorzugt, ist es dort passiert, eine Anfrage von irgendeinem Typen, den sie nicht kannten, der sagt, ey, müsste nicht, ich kann da dies und das.
Einfädeln, ja.
Genau, und für viele Spieler war das natürlich, die haben einfach auch Angst gehabt zu wechseln, die waren in der DDR privilegiert, die Oberligaspieler, die guten Spieler haben sehr gut verdient, die haben doppelt so viel bekommen wie ein Professor im Monat und hatten das eigentlich finanziell nicht nötig. Die waren Stars in der DDR, haben sich mit dem Regime eingelassen, sind in die Partei gegangen, um Fußballerkarriere zu machen, was man ihnen nicht verübeln kann.
Wenn man mal den DDR-Fußball einordnet, weil dieser DDR-Fußball ja nicht so medaillenträchtig war, hatte er nie diesen Stellenwert wie Olympia-Goldanwärter? Kann man das so sagen?
Ja, das war eine einfache Rechnung, die Manfred Ewald, der DTSB-Vorsitzende, aufgemacht hat, indem er sagte, okay, wenn ich jetzt im 100-Meter-Lauf der Frauen oder Männer eine Medaille habe, was muss ich da tun? Ich brauche einen Spitzensportler, vielleicht noch zwei, die ihn entsprechend beim Training anleiten. Dann brauche ich noch einen Arzt, der ihm das Doping verabreicht, was alle genommen haben, egal ob Ost oder West. Und das heißt, der finanzielle Aufwand war viel kleiner. Also man brauchte vielleicht 5, 6 Leute, die man bezahlt hat. Und wenn man aber eine Fußballmannschaft hatte, dann hatte man die Spieler, mindestens 15, Betreuer, Trainer, Masseur, Mannschaftsleiter, Präsident. Das heißt, man hatte insgesamt vielleicht 25 Leute Staff in der Nationalmannschaft. Das heißt, man musste einen viel höheren finanziellen Aufwand leisten, um die nach vorn zu bringen. Und deswegen hat man natürlich Einzelsportarten bevorzugt oder kleinere Truppenteile wie Handball, wo ja auch Geld floss und hat das, weil es einfach günstiger war. Also es war letztendlich eine Frage des...
Man hat schon gerechnet, auf jeden Fall.
Genau. Also wie hoch ist der Einsatz? Nichtsdestotrotz war der Fußball in der DDR immer Massensport Nummer 1. Das hat immer die Menschen...
Die Menschen hat das bewegt, das war es ja einfach.
Ja, wie in der ganzen Welt. Das heißt, aus Gründen, die nur der Fußballteufel kennt, ist der Fußball einfach die beliebteste Sportart noch immer.
Und geht dir ja genauso.
Ja, genau. Ich interessiere mich auch nur für Fußball.
Wie war es um die Fankultur bestellt? Hat es richtige offizielle Fanclubs gegeben in der DDR? Heutzutage nennt man die ja eingetragene Vereine, die werden in ein Register eingetragen. Wie war das in der DDR?
Also es gab schon immer so lose Fanstrukturen, meistens Leute, die aus einem bestimmten Stadtteil kamen oder aus einem Ort, Magdeburg, wie auch immer, hinfuhren.
Dynamo Dresden.
Genau, sich getroffen haben.
Leipzig.
Und die Geburtsstätten der Fanclubs waren halt... eben diese entsprechenden Orte oder Stadtteile und die sich dann zusammengefunden haben, aber erstmal nicht unter der Prämisse, wir gründen jetzt vielleicht einen offiziellen Fanclub, weil die gab es auch nicht in der DDR.
Die hat es nicht gegeben, ne?
Anfangs. Mhm. Aber dann hat sich das später so entwickelt, dass auch wegen diverser Vorfälle sich die Sicherheitsorgane, die FDJ und die Vereine mehr mit Fans beschäftigt haben, um zu wissen, wie die ticken, was man ihnen anbieten kann, damit sie also keinen Unfug im Stadion anstellen, sich nicht prügeln, Flaschen werfen. Für andere die Gefährdung sind oder auch vielleicht die politische Ordnung angreifen, was ja überhaupt das Hauptproblem der Stasi war. Anfang der 80er Jahre gab es die ersten Bestrebungen, Fanclubs zuzulassen und auch Fanclubs, so wie das heute auch ist, so ähnlich einzutragen, ja, oder offizielle Fanclubs, die dann zum Beispiel bei Europapokalspielen, beim BFC oder bei den großen Mannschaften war das dann wichtig, an Karten ranzukommen. Und es gab dann also auch Kartenkontingente für diese Fanclubs. Es gab jetzt keine politische Betreuung, auch keine wirkliche soziale. Also das höchste der Gefühle war dann mal ein Skat-Turnier oder so. Ja. Also es gab jetzt nicht sowas wie Fanarbeiter, wie wir heute haben. Aber in der DDR setzte dann trotzdem Umdenken ein, aber aus der Angst heraus, dass aus diesem unberechenbaren Fanpool sich Dinge ergeben, die vielleicht dem Staat in seinen...
Man wollte vielleicht doch ein bisschen Kontrolle haben und deswegen hat man dann Fanclubs zugelassen?
Genau. Und natürlich musste man, jeder Fanclub, der registriert war, musste natürlich dann auch die Namen aller Mitglieder abgeben, was dann also für die Staatssicherheits- bzw. auch für die Kripo ein ganz wichtiger Punkt war, um an Namen ranzukommen, um Täter identifizieren zu können. Das war auch einer der Gründe, auch gibt es auch Stasi-Strategiepapiere, wo man das nachlesen kann, warum das von der Staatssicherheit begrüßt wurde, dass man das zulässt, weil man eben an die Namen rankam. Und es gab auch immer wieder wenige Mitarbeiter, die oft auch informelle Mitarbeiter der Stadtsicherheit waren, die in dieser Fanarbeit tätig waren, die dann die Namen weitergegeben haben. Das war gang und gäbe, ganz normal.
Mhm. Gab es offizielle Fanartikel, die hergestellt worden sind?
Gab es. Es war zum Beispiel die vom BFC Dynamo, wollte nie jemand kaufen. Oder vorher als Frankfurt, die gab es in den Läden, sogar in Weimar. Aber wenn ich zum Beispiel von Carl Zeiss Jena, oder gut, ja, mich hat natürlich nur Jena interessiert, wenn ich da einen Aufnäher wollte oder eine Fahne, dann war das ein unglaublicher Aufwand, daran zu kommen. Also musste man Glück haben, das waren halt, war eben Bückware, musste jemand kennen. Gut, mein Vater kannte dann jemanden, dann hat es nicht lange gedauert, aber einen Schal zu bekommen war unmöglich, es gab keine offiziellen Schals. Das heißt, da mussten dann die Omas und Mütter ran oder im Zweifelsfall die Freundinnen, um Schals zu stricken. Das war also Marke Eigenbau. Viele Fahnen waren Marke Eigenbau. Es war eine unglaublich kreative Szene. So wie man das vielleicht heute mit den Ultras vergleichen kann, die ja auch ihre Fanmaterialien selber basteln und nicht den Kram kaufen, den ihnen der Verein meistens zu überteuerten Verpreisen andrehen will. Man hat letztendlich doch alles gehabt. Es sah halt dann nicht so perfekt aus, aber wer der Meinung war, er brauchte das, ist irgendwie rangekommen und ich hatte sich eben selber gebastelt.
Meine Mutter hatte mich auch einen Fanschal gestrickt, kann mich noch dran erinnern. Und mein Vater hatte Biergläser von den Oberliga-Mannschaften. Ich weiß nicht, wo er die her hatte. Die standen wunderschön in der Schrankwand und es wurde immer ein Glas rausgenommen von gerade seiner Mannschaft, die gut gespielt hat. Und er hat da sein Bier draus getrunken. Das war so richtig Kult.
Ja, das gab es wirklich bei fast, eigentlich kann man sagen, bei allen Vereinen, selbst in der zweiten Liga, dass die immer wieder gewisse Kontingente bekamen. Das war natürlich wenig. Also als normaler Fan ist man da selten rangekommen. Das waren meistens die Angestellten des Vereins, dann die Trägerbetriebe oder Brigaden, die sich besonders verdient machten im Aufbau des Sozialismus, die dann meinetwegen in Aue, die Leute, die im Schacht gearbeitet haben, da gab es dann also meinetwegen 100 Gläser für die. Dann gab es auch nach jeder DDR-Meisterschaft eigentlich immer Repliken oder nach vielen DDR-Meisterschaften, insbesondere in den letzten Jahren der Medaillen. An die konnte man auch rankommen, was natürlich sehr schwierig war. Das war absolute Bückware. Dann haben zu Europapokalspielen viele DDR-Mannschaften Wimpel hergestellt. Mhm. Da kam man auch, wenn man gute Kontakte hatte, ran. Aber es war kompliziert. Dann Vasen, also es gab unglaublich viele Sachen, hochwertige Vasen. Das waren eben dann so Auszeichnungsgegenstände, die man also nicht normal im Laden kaufen konnte, sondern die hat man bekommen, wenn man sich eben besonders verdient gemacht hat um dem Verein oder um die DDR.
Mir ist erst hinterher bewusst geworden, dass mein Stiefvater eigentlich unheimlich viele Beziehungen hatte, denn der hat Sportanlagen gebaut, dieser Betrieb, von der Kühlanlage, Rennrodelbahn, ob das Altenberg gewesen ist, ob das Oberhof gewesen ist und so weiter und so fort. Und daher hat er das immer bekommen von den Vereinen.
Da hat er auch den Sozialismus mit aufgebaut und klar, dann wird er dann sehr, sehr guten Zugriff gehabt haben.
Ja, an der Rodelbahn in Altenberg hat er seinen Aktivist der sozialistischen Arbeit bekommen. Da gibt es eine Urkunde, wo er an der Bahn steht und diese Urkunde in die Kamera gehalten hat, ja.
Ja, diese schönen Auszeichnungen. Meine Mutter ist auch, weil sie so eine gute Handballerin war, Feldhandballerin.
Ja.
Verdiente Meisterin des Sports geworden. Da gab es eine blaue Vase und ein paar Scheinchen. Und das war auch eine Auszeichnung, die nicht jeder bekommen hat. Ja.
Über was hast du bei deinen Recherchen im Zusammenhang mit dem DDR-Fußball am meisten gestaunt?
Also was mich am meisten überrascht hat, war die erstaunliche oder die großartige Fähigkeit, bestimmte Wirklichkeiten der DDR zu umgehen und mit Geld, guten Worten, politischem Einfluss, all dem aus dem Weg zu gehen, was vom DFV vorgegeben gewesen ist, um also eine wunderbare sozialistische Sporteinheit zu liefern. Das heißt, die Leute haben mit kapitalistischen Methoden, nämlich mit Geld und Macht, versucht, ihre Vereine voranzutreiben. Und da war es auch völlig egal, ob das jetzt ein SED-Mitglied gewesen ist, ob er im ZK, Sozialistischen Einheitspartei, gewesen ist oder ob er nur schnöder Brigadier in irgendeinem Werk gewesen ist. Wenn es um Fußball ging, hat keiner Gnade gekannt. Und da kam zuerst der Fußballverein und danach der Kommunismus.
Wie hast du nachgeforscht? Über welche Materialien bist du zu deinen Informationen gekommen?
Also ich habe ja auch ein paar Bücher zur Fankultur geschrieben. Und da gab es häufig Stipendien oder Ausschreibungen, zum Beispiel der Stiftung Aufarbeitung SED-Unrecht und ähnliche, also Stiftungen, die sich mit DDR-Geschäfte kritisch beschäftigen, die mich dann finanziert haben, damit ich diese Forschung leisten kann. Und von denen bekam ich dann entsprechende Schreiben, um in den Archiven nachzuschauen, wo die ganzen Materialien und Dokumente und Akten des MFS zum Beispiel lagern oder aller DDR-Massenorganisationen des DFV. Das war natürlich ganz wichtig. Archivrecherche, Stasi-Aktenrecherche, eigentlich am allerwichtigsten auch mit den Leuten sprechen, mit den Menschen. Das heißt, wenn ich irgendwo was herausbekommen habe, dann habe ich die, ich will nicht sagen, zur Rede gestellt, das ist Quatsch, aber ich habe sie gefragt, ob sie sich daran erinnern können, ob da was dran wäre. Mhm. Also ich habe durchaus vielen Menschen auch die Möglichkeit dann gegeben, ihre Sicht der Dinge darzustellen, weil es immer irgendwie zwei Seiten der Medaille gibt. Und ja, das war so meine Vorgehensweise, also sehr mühselig, wie halt so ein gutes Eichhörnchen sich ernährt. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass ich nicht in erster Linie Journalist bin, sondern eher Autor und auch mit sehr wenig Geld leben kann. Das ist nämlich 30 Jahre Alltag. Und für mich dann halt die Dinge, also es wichtiger war, mir mehr Zeit zu lassen, um bestimmte Dinge eben so weit auf den Grund gehen zu können, wie es mir möglich ist.
Fußball in der DDR, in deinem Buch, da kommen auch Fans zu Wort. Fans schreiben über ihre sozusagen Fankultur. Wo hast du die ausfindig gemacht?
Ja, dadurch, dass ich halt sehr viel auch für alle möglichen Magazine und Zeitungen geschrieben habe, Freunde oder Fan-Magazine und Fan-Kolumnen, seit ich seit 20 Jahren schreibe, für auch Tagesspiegel, Zeitspiegel, jetzt gerade fürs ND, also für Berliner Zeitungen, für viele Zeitungen schon geschrieben habe und man dann in bestimmten Kreisen halt einfach weiß, dass man mir vertrauen kann, hatte ich dann irgendwann die Idee, dass man quasi die Geschichte eines Vereins aus Sicht der Fans erzählen lassen kann. Und so habe ich diese Reihe gegründet, Fußballfibeln, wo es bis jetzt 65 Bände gibt. Ich habe es jetzt abgegeben, weil ich jetzt neue Ideen habe und andere Themen, denen ich mich widme. Aber für mich war das so lange Zeit sehr interessant, fast 10 Jahre, so eine Kulturgeschichte des Fußballs aus Fansicht zu erzählen. Mhm. Da sind mal gute, mal schlechte Texte dabei rausgekommen, weil das ist ein kleiner Verlag, man konnte nicht viel Geld bieten und manchmal hat man auch sich auf Leute verlassen, die dann halt nicht das geliefert haben, was ich mir erwartet habe. Aber es sind großer Kanon quasi so Fankulturbücher erschienen, auf die ich stolz bin und wo ich mich freue, dass ich das mit angestoßen habe.
Gibt es eine Lieblingsgeschichte von den Fans?
Also natürlich ist das eine Lieblingsgeschichte, die mit dem Verein Carl Zeiss Jena zu tun hat, weil viele Leute sich gefragt haben, warum konnte dieser Verein denn 1980 den AS Rom mit 4:0 besiegen, nachdem man 3:0 in Rom verloren hat, und gegen das mächtige AS Rom kann man doch als kleiner Zonenverein nur verlieren. Ja, es geht die Legende um, dass vor dem Spiel in einer bestimmten Stelle in der Nähe der Trainerbank eine schwarze Katze vergraben wurde, die mit einem merkwürdigen Zeichen versehen war und angeblich gab es auch einen kleinen Hexenfluch, dafür gesorgt haben soll, dass, mehr möchte ich nicht sagen.
Gab es in der DDR eigentlich, wenn man mal die Fans anguckt, auch viele Rüpel?
Ja, ich meine, wenn ein junger Mensch in der DDR aufwächst, das ist ein junger Mann, der vielleicht noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht hat, 15, 16 ist, wo das Testosteron ihm schon irgendwie aus dem Hirn rausspritzt und er dann in einem Fußballstadion kommt, wo viele gleichgesinnte junge Männer oder angehende junge Männer plötzlich die Mauer muss wegbrüllen und im Dunkeln oder bei einem Flutti-Spiel Dinge rufen kann, die man sonst in der DDR nie gerufen hätte. Dann kann das natürlich schon dazu führen, dass dann bei vielen so ein Reiz sich entwickelt, eben in der Anonymität der Masse, womöglich das weiter zu nutzen.
Die Massendynamik, ja.
Genau, und um halt dann eben Dinge zu formulieren, die man sich sonst nicht traute zu formulieren. Und im Dunkeln der Nacht auf Volkspolizisten loszugehen, ihnen die Mütze runterzuschmeißen, ihnen vielleicht in den Arsch zu treten. Das ist durchaus passiert. Es ist immer passiert. Es gab immer wieder Fan-Randale und Ausschreitungen, meistens wenn der böse Schiri nicht so gewollt hat oder die falsche Mannschaft gewonnen hatte. Umso mehr, dass die DDR ihrem Ende entgegen erodierte, umso mehr entwickelte sich dann so ein Gewaltpotenzial, sodass sogar der Typ des Hooligans, den man aus der DDR so nicht kannte, nämlich des organisierten Fußball-Krawall-Bruders, da waren auch wenige Krawall-Schwestern dabei, aber wirklich im Milligramm-Bereich, dass man in dem Fall von Krawall-Brüdern reden muss, die dann durch die Lande zogen und anderen Fans einen auf die Mütze gaben, auf den Hut. Besonders nennen muss man da in jedem Fall den BFC Dynamo, die Fans des BFC. Aber auch Union, Lok, Chemie waren da richtige Wüteriche. Dynamo Dresden waren eigentlich mehr so die milden Schafe, die ja von nichts wussten, Teil der Ahnungslosen, die in großen Massen dann Richtung Stadion spazierten und die Berliner im Vorbeigehen in die Schals ruppen konnten. Zumindest sagen, dass die Berliner es so war.
Es gab immer Feindschaften. Nicht? Und selbst bei Mannschaften, wo man denkt, die waren dicht beieinander, die sogenannten Derbys, die hatten ja auch immer eine Menge Dampf im Kessel.
Ja, das ist natürlich Angelegenheit. Der Mensch ist gern neidisch auf das, was der Nachbar hat. Und natürlich geht es dem Nachbar immer besser, er wird privilegiert von bösen Mächten und man muss ihm das abspenstig machen. Insofern ist es kein Wunder, dass beim Fußball das häufig kulminiert, ist ja nicht nur ein DDR-Phänomen gewesen, sondern kam der ganzen Welt vor, immer wieder, dass sich also Lokalrivalen besonders hassen.
Waren die Karten eigentlich erschwinglich in der DDR-Oberliga?
Ja, die Preise? Hat nichts gekostet, wenig. Also ein normaler Stehplatz, den hat man Also in der zweiten Liga, als ich zum ersten Mal zum Fußball bin, hat das noch 30 Pfennig gekostet. Und selbst Karten für den Europapokal waren nicht teuer. Die kosteten vielleicht 5,10 Mark. Also die Karten waren günstig. Es war auch günstig, an der Bockwurst zu kommen und an Getränke im Stadion. Wobei in vielen DDR-Stadien gab es das nicht, weil einfach die Versorgungslage miserabel gewesen ist. Aber Fußball war in der DDR ein extrem preiswertes Vergnügen.
Das war unser Podcast mit Schriftsteller und Fußballfan Frank Willmann. Ich bin Frank-Michael Bauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Welches Thema, welche Menschen würden Sie mal interessieren? Schreiben Sie einfach eine Mail an exquisit@mdr.de. Bald erwartet Sie hier eine neue Ausgabe.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.